Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Amen. Als es Morgen wurde, fassten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Er sagte zu ihnen: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung.
Jesus, der als Richter über die ganze Welt kommen wird, steht vor dem Gericht eines mächtigen Schwächlings. Der Gottessohn ist angeklagt wegen Gotteslästerung. Er, der von sich sagen konnte, wer kann mich einer Sünde beschuldigen, wird schuldig gesprochen. Und der Täter wäscht seine Hände in Unschuld. Ein grotesker Rollentausch, der sich täglich wiederholt. Die Welt ist voll Entschuldigungen und gleichzeitig voller Anschuldigungen. Ständig wird Schuld abgewälzt. Die Umwelt ist schuld, die Erziehung, die Lebensumstände, aber doch nicht ich. Ich habe doch die Welt nicht gemacht, wie sie ist. Ist Gott also nicht selbst schuld am Elend und der Sünde? Täglich berichten Zeitungen von ähnlichen Prozessen. An der Stelle des Pilatus sitzen die Schergen der Diktatoren. Pöbel wird in Bussen und Zügen zum Jubeln herangefahren. Nicht einmal Schweigen ist erlaubt. Notfalls erzwingen Drogen oder Folter falsche Selbstbeschuldigungen. Und das Urteil? Es steht ohnehin schon vorher fest, wie bei Jesus. Und wie leicht sind wir selbst in unserer kleinen Welt bereit zu urteilen? Über die anderen, die da oben sind, über die Jugend, die Erwachsenen, die Reichen, die Hartz-IV-Empfänger, die Obdachlosen, die Alkoholiker, die Drogenabhängigen, die Kriegsflüchtlinge. Die Frage ist, wie reagiere ich auf solche Anschuldigungen? Wenn sie zu Recht bestehen, kann ich sie annehmen? Kann ich verzeihen, vergeben? Wie wehre ich mich gegen Leid, gegen Verletzungen, gegen Vorurteile, wenn ich meine, ich hätte es nicht verdient? Herr Jesus Christus, du bist in allem uns gleich geworden. Ich bitte dich für die Mächtigen, dass sie sich einsetzen für die Unterdrückten. Ich bitte dich für alle Menschen, die vielleicht in diesem Augenblick verurteilt werden, dass sie ganz eng mit dir verbunden sind. Und ich bitte dich für mich. Manchmal leide ich unter dem Urteil anderer, manchmal werfe ich mich selbst zum Richter auf. Wenn andere über mich urteilen, lass mich heraushören, was an ihrem Urteil berechtigt ist. Und lass mich das Ungerechte in der Anklage nicht nachtragen. Herr, gib, dass ich in allen Menschen, die in Not sind, dich erkenne. Und lass mich dir folgen, wenn meine Stunde kommt. Amen.
Wir werden wieder jetzt einen halben Satz als Antwort auf das geben, was ich sage. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir. Station 2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Die Welt erlöst. Amen.
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen Jesus und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt.
Er trug sein Kreuz, es wurde ihm nicht aufgezwungen. Er hat das bereitwillig aufgenommen. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig, hat er einmal gesagt. Vergleiche auch hierzu Johannes 10, 18. Und Jesus weiß, wovon er spricht. Kreuzigungen waren zu seiner Zeit keine Seltenheit. Die Angst vor dem Galgen hat ihm am Vortag den Schweiß im Blutstropfen aus den Poren getrieben. Warum dieser Weg? Jesus sagt, er will den Willen des Vaters erfüllen. Aber will Gott das Kreuz? Will er die vielen Kreuze, die Menschen zu tragen haben? Nein, auch hier sind Vater und Sohn zutiefst eins. Es ist der eine Gott, der als Vater den Sohn sendet und der im Sohn den Vater verherrlicht. Gott, der Vater, will nicht den Sohn am Kreuz sehen und er will auch nicht unser Kreuz. Er will das Gute auch dann, wenn es schwer wird und uns wie eine Last drückt. Wir haben nur eine Erklärung für das Kreuz Jesu. Nur die wahre Liebe Gottes tut solche Dinge. Hier enthüllt sich Gott bis zum Letzten. Gott, der Vater, will sich in seinem Sohn ganz an uns Menschen verschenken. Das ist sein Wille. Und weil wir Menschen diesen Willen durchkreuzen, entsteht das Kreuz. Aber Jesus lässt sich dadurch nicht beirren. Er geht diesen Kreuzweg bis zur letzten Konsequenz. Warum? Weil wahre Liebe nicht aufgibt, auch nicht, wenn das ans Kreuz und zum Tod führt. Und was wurde aus Jesu Kreuz dann gemacht? Vielleicht ist es nur eine Verzierung christlicher Kirchen oder ein silbernes Anhängsel, das wir uns als Schmuckstück oder als eine Art Amulett an den Hals hängen. In manchen Wohnungen verstecken wir sogar das Kreuz. Es hängt lediglich im Schlafzimmer, wo kein Besucher es sehen kann. Und ich, schäme ich mich des Kreuzes Jesu? Scheue ich vor dem Kreuz zurück? Entscheidend dabei ist vielmehr, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen und uns damit unter sein Kreuz stellen. So tragen wir unser Lebenskreuz. Wie trage ich mein Kreuz? Herr Jesus Christus, nun gibt es kein Kreuz mehr auf der Welt, ohne dass du es mitträgst. Das Kreuz ist in der Welt vor dir und nach dir. Du hast es nicht in die Welt gebracht, aber du hast daraus eine Möglichkeit des Segens gemacht. Jeder Segen wird künftig im Zeichen des Kreuzes weitergegeben, geschenkt. So kehrst du selbst die Schuld und die Sünde um, du verwandelst sie in Heil. Lass mich bei jedem Kreuzzeichen daran erinnert werden, dass ich mich damit unter das Kreuz stelle, dass es ein Unterschied ist, ob ich bete, Herr, dein Wille geschehe, oder ob ich, wenn das Kreuz wirklich kommt, bereit bin, es aufzunehmen. Gib mir dann die Kraft, Ja zu sagen, deinen Weg mitzugehen. Sei mit allen, die unter der Last des Kreuzes stöhnen. Lass sie erfahren, dass du neben ihnen gehst. Amen.
Amen. Deinen Kreuz, o Herr, verkündigen wir. Amen.
Für was?
Station 3. Jesus fällt unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch deinen Tod und Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen.
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.
Die Bibel berichtet nicht umfassend über den schmerzhaften Weg zur Kreuzigung. Wir können uns nur gut vorstellen, wie schwer dieser Gang war. Schon die Geißelung führte in den meisten Fällen bereits zum Tode. Aber Jesus ist mit seinem Leben noch lange nicht am Ende. Und er will diesen Weg zu Ende gehen. Aber man zerrt ihn, stößt ihn und er fällt. Nicht nur die körperliche Last ist ihm zu schwer. Schwerer drückt ihm auch die seelische Qual. Denn alle Sünden und alles Leid der Welt stehen ihm vor Augen. Was je ein Mensch ertragen hat oder in Zukunft erdulden wird, trifft ihn. Denn er geht deshalb diesen Weg, um in Kreuz und Leid jedem Menschen nah sein zu können, damit keiner durch die Erfahrung des Kreuzes an der Güte Gottes irre wird. Aber er ahnt bereits, dass es Menschen geben wird, die seine Nähe gar nicht wollen, die er darum auch gar nicht von ihren Sünden und ihren Schulden erlösen kann. Und diese Last drückt Jesus am schwersten. Wie viele Menschen müssen am heutigen Tag den Weg des Kreuzes gehen? Viele geben es auf. Andere schleppen sich weiter. Unheilbar Kranke sagen, ich kann nicht mehr. Asthmatiker ringen nach Luft. Verfolgte und Gefolterte würden möglicherweise sogar den Tod vorziehen. Menschen, die am Leben zerbrochen sind, denen der liebste Mensch entrissen wurde, sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Einsame Menschen fühlen sich von allen verlassen. Die Kriegsflüchtlinge fühlen sich weggejagt, ohne Heimat, hoffnungslos. Ja, jedem von uns erscheint irgendwann seine Last zu schwer. Wer von uns liegt nicht manchmal am Boden? Herr Jesus Christus, so viele Menschen liegen in dieser Stunde am Boden. Viele verlieren darüber ihren Glauben an Gott, den Vater im Himmel. Auch du bist zu Boden gefallen. In dieser Situation bist du uns als Gottmensch ganz nah geworden. Lass alle, die nicht mehr weitergehen können, deine mitfühlende Nähe erfahren. Vielleicht durch die Menschen, die ihnen beistehen. Herr, wenn Menschen um mich herum niedergedrückt sind, dann gib mir bitte Mut, Kraft und Fantasie, ihnen aufzuhelfen. Oft merke ich das nicht einmal. Oft nehme ich mir nicht die Zeit, ihnen auch nur zuzuhören. Gott, lass keinen mutlos werden und deshalb am Boden liegen bleiben. Nur weil ich selber nicht daran gedacht habe und nicht geholfen habe. Auch sei bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Hilf mir, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und selbst, wenn ich in Schuld falle, wiederholt falle, bist du mir nicht fern. Christus, du weißt es, jeder Mensch fällt täglich. Immer wieder erliege auch ich meinen Hauptfehlern und Neigungen. Darüber bin ich oft mutlos und verzweifelt. Aber du bist gefallen und dann wieder aufgestanden, um uns auch die Kraft zu geben, immer wieder aus Schuld und Sünde aufzustehen. In deiner Schwäche sollen wir stark sein. Du erwartest nicht, dass wir nie fallen, aber du willst, dass wir uns immer wieder erheben und neu anfangen. Herr, dein Leid, deine Schwäche sind meine Kraft. Danke dafür. Amen.
Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Station 4. Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen.
Von Soldaten gezerrt, geschlagen, setzt Jesus seinen Weg zur Hinrichtung fort. Selbst die rohen Henkersknechte merken, er kann nicht mehr. Es ist nicht Mitleid, dass sie einen Helfer suchen lässt. Sie wollen ihn am Kreuz hängen sehen. Darum darf er nicht vorher sterben. So greifen sie einen Bauern auf, der gerade vom Feld kommt. Einen ganz Fremden. Offenbar ist kein Freund in der Nähe, der freiwillig helfen könnte. Simon aber will nach Hause. Er ist müde, verschwitzt und hat Hunger. Er will zu Frau und Kindern. Er will damit nichts zu schaffen haben. Aber er wird gezwungen, das Kreuz Jesu nachzutragen. Und Jesus, der das Kreuz freiwillig auf sich nahm, konnte nicht mehr. Und einer, der das nicht wollte, musste es übernehmen. Jesus hat einmal gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten trägt, ich will euch Ruhe schenken. Dieser Jesus muss sich jetzt selbst helfen lassen, die eigene Last zu tragen. Er, der vielen geholfen hat, braucht jetzt selbst Hilfe. Er lässt sich helfen, damit wir einander helfen. Jeder von uns geht irgendwann gebückt unter einer Last. Keiner kommt am Kreuz vorbei. Ob es eine Krankheit ist, der Verlust eines Menschen, ob es Kränkungen sind, Enttäuschungen, Sorgen um Familie, um den Beruf, um die Gemeinde. Oft können wir uns, zumindest am Anfang, nur ungern damit abfinden. Manchmal sogar unter Protest und Klage vor Gott. Aber erst wenn wir Ja zum Kreuz sagen, kann es uns verwandeln, kann für uns zum Segen werden. Und oft sind wir gezwungen, auch die Last anderer mitzutragen. In der Ehe, als Eltern, als Kindern oder Nachbarn, als Arbeitskollegen, als Christen, als Gemeindemitglieder. Vielleicht müssen wir sogar für Fremde oder als Fremde einspringen. Es ist schon schwer, das eigene Kreuz zu tragen. Und wie schwer fällt es uns auch noch, die Not des Mitmenschen ein Stück mitzutragen. Aber dann machen wir die Erfahrung, dass geteiltes Leid ein halbes Leid ist. Zu einem solchen Mittragen sind wir aber als Christen berufen. Herr Jesus Christus, du hast in deinem Wort gesagt, im Galaterbrief, eine trage des anderen Last. Du hast unser alle Kreuz getragen, hast dich selber aber auch von einem schwachen Menschen helfen lassen, dein Kreuz zu tragen. Zu allen Zeiten brauchst du Menschen, die dir helfen, die Lasten anderer mitzutragen. Er macht mich bitte stark genug, anderen tragen zu helfen, anstatt andere zu belasten. Lass mich nicht zurückweichen vor fremdem Leid. Meine Eigenliebe findet zu schnell eine Entschuldigung, wenn ich gefordert bin. Zu schnell sage ich, warum gerade ich? Dem ist sowieso nicht zu helfen. Der kommt immer wieder in die gleiche Situation. Der ist ja selber an seinem Elend schuld. Was kann ich da schon tun? Oft wäre schon ein einziges Wort eine Hilfe in seelischer Not. Aber mir ist es oft schon zu lästig, nur einmal den anderen anzuhören. Herr, wenn ich es doch tue, lass es nicht mit halbem Herzen geschehen. Lass es nicht als eine Art Almosen empfunden werden, das mehr verletzt als hilft. Herr Jesus Christus, auch ich trage als Christ deinen Namen. Wie schwer aber wird es mir schon, wenn ich mich zu dir bekennen soll, wenn andere dich oder den Glauben verspotten. Und wie schwer wird es mir, das eigene Kreuz anzunehmen. In Zeiten des Glücks fühle ich mich stark, dir auf diesem Kreuzweg zu folgen. Aber ich garantiere nicht für mich, wenn es einmal schwierig wird. Ich kann nur hoffen, dass du mir dann einen Simon schickst. Nein, dass du selber mittragen hilfst. Herr, bitte sei allen nah, die im Leid sind und von allen Freunden im Stich gelassen werden. Lass sie erfahren, dass du da bist und dass du mitträgst, wo irgendein Kreuz getragen werden muss. Amen. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir. Station 5. Jesus tröstet die weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich.
Denn durch deinen Tod am Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen.
Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, selig die Frau, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden.
Jesus kann kaum noch weiter. Da stehen Frauen am Weg, weinend und in orientalischer Weise laut klagend. Ist das ein Trost für ihn, dass andere ihn bemitleiden? Oder packt ihn innerer Ärger über dieses zwecklose Jammern? Er weiß aber, selbst noch in dieser schrecklichen Situation, anderen Trost und Ermahnung zu geben. Weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Er sieht weiter als diese vertreten kurzsichtigen Frauen. Er weiß, dass die letzte Ursache menschlichen Leids die menschliche Schuld ist. So ist es von Anfang an, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Er erzittert bei den Gedanken, was menschliche Schuld in Zukunft anrichten wird, was Unheil über Jerusalem und über die Welt kommen wird. Das ist für ihn ein Grund zum Weinen. Heutzutage jammern und weinen wir über Umweltkatastrophen, Klimakrise, Kriege, Kinderarbeit und über die Ausbeutung der Menschen. Aber in Wirklichkeit sind wir oft Mitschuldige. Denn unser leichtsinniger Konsum, die Gier nach Gewinn und Glaube an den Fortschritt lassen uns die Welt direkt oder indirekt ausbeuten und kaputt machen. Die Möglichkeiten solcher Zerstörung wachsen von Jahr zu Jahr, denn Menschen haben die Orientierung an Gottes Willen verloren. Darum muss die Wurzel allen Übels, die Sünde, aufgedeckt werden. Mit Jammern ist da nichts getan, nur mit Reue und Umkehr zu Gott und mit Leben nach seinen Willen. Tränen sind kein Ersatz für Glauben und Nachfolge. Und auch unser Christsein bleibt dünn und oberflächlich, wenn wir nicht ständig umkehren. Ja, weinen kann befreien. Ein Glück, wenn man weinen kann. Aber manchmal ist nicht das sichtbare Leid, das die meisten Tränen verdient. Manchmal wäre nicht so sehr zu weinen über einen Toten, sondern vielmehr über einen Lebenden, der maßlos lebt, geldgierig ist, süchtig nach Macht oder drogenabhängig. Manchmal wären Tränen über Verwandte angebracht, denen es vielleicht glänzend geht, die aber in eine fremde Ehe einbricht. Uns rührt die Not der Armen, aber Trauer wäre auch angebracht bei Menschen, die Spitzenlöhne verdienen, politische Verantwortung tragen, aber darüber ihre Mitmenschen vergessen. Über sie zu weinen und für sie zu beten, ist auch wichtig und notwendig. Herr Jesus Christus, lass mich erkennen, was Not tut. Lass mich erkennen, was dein Wille ist. Lass mich nicht über dein Leid klagen, sondern mit dir leiden. An all dem Unheil, das wir selber verschulden. Lass mich meine Mitschuld an den schreienden Ungerechtigkeiten in der Welt erkennen, die den Frieden bedrohen und sogar Kriege befeuern. Du bist die einzige Hoffnung auf Vergebung und Rettung. Bewahre mich vor einem Glauben, der nur fromme Worte macht und das Böse in der Welt beklagt, aber nicht bereit ist, dir zu folgen. Schenke du uns dein Mitleid und zeige uns und mir ganz konkret, wo ich umzukehren habe. Amen.
Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Station 6. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Amen.
Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Sie kreuzigten ihn. Leider können wir uns das nicht schrecklich genug vorstellen. Die Glieder auseinandergerenkt, einer der Henker kniet auf Jesu Brust und Arm, damit sein Körper nicht zucken kann und der Hammer auch trifft. Es ist schwer zu glauben, dass in Jesus Gott selbst hier am Boden liegt. Aber in ihm haben sie im wahrsten Sinne Gottes Liebe aufs Kreuz gelegt. Auf dem Weg hierher konnte er sich wenigstens noch bewegen. Jetzt ist die Hand des Allmächtigen zu Unbeweglichkeit verurteilt. Die Hand dessen, der alles in seinen mächtigen Händen hält. Diese Hand kann nicht segnen. Nur aushalten kann Jesus noch. Dann wird das Kreuz aufgerichtet. Die Last des Körpers steigert die Schmerzen ins Unermessliche. Die Last der ganzen Welt hängt und zerrt an seinem Körper. Und der Gepeinigte betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht betete Jesus auch im Stillen Psalm 22. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Es gibt viele Angenagelte, nicht nur die, die ans Bett gefesselt oder auf Intensivstationen an Schläuche angebunden sind und damit an andere Menschen ausgeliefert. Es sind auch die im Krieg vergewaltigten Frauen, die Gefolterten oder die, die in einer umlagerten Stadt noch leben müssen. Manche von uns ist in eine Beziehung gefesselt, ohnmächtig, unfrei, vielen Ängsten ausgeliefert. Oder er, sie, ist ins Joch eines ungeliebten Berufes eingespannt, an Menschen gebunden, die wir überhaupt nicht ausstehen können oder mit denen wir uns auseinandergeliebt haben, wie zum Beispiel in einer Ehe, die längst zerbrochen ist. Ja, jeder kommt an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Gegen vieles können wir uns überhaupt nicht wehren und vor vielen Dingen können wir nicht flüchten. Überall sind Hände gebunden und reißen sich wund an den Fesseln. Wer kann diejenigen verurteilen, die in solchen Augenblicken am Glauben verzweifeln? Selbst der Tod erscheint ihnen vielleicht als Befreiung. Manche hat sich selbst in Fesseln geschlagen, in Ketten eine Leidenschaft, eine Sucht oder in die Gefangenschaft eine Schuld, aus denen er allein nicht herauskommt. Darum ließ sich Jesus ans Kreuz annageln. Er ließ sich binden, damit wir frei sein können. Er ließ sich hinrichten, damit wir nicht gerichtet werden, damit unsere Schuld gesöhnt wird und wir Vergebung unserer Sünden bekommen können. Dafür können wir ihm nur danken. Herr Jesus Christus, in dem Augenblick, da du nahezu nichts mehr tun kannst, da du gebunden bist, tust du das alles Entscheidende. Du erlöst die Welt. Nicht in den Momenten, als du lehrtest, heiltest, Wunder wirktest, sondern jetzt erlöst du die Menschen. Und du betest selbst noch für die Henker. Ja, jetzt, da sie meinen, dich bezwungen zu haben, da sie meinen, du seiest am Ende, da richtest du das Reich deines Friedens und der Liebe auf. Herr, ich bitte dich für alle Leidenden. Gib ihnen Kraft und Geduld. Lass sie erfahren, dass ihr Leiden nicht den Bankrott der Liebe Gottes bedeutet, sondern dass in solchen Momenten Gott vielleicht ihnen näher ist als sonst. Und auch für mich wird die Zeit kommen, da ich nichts mehr tun kann, damit die Hände und Füße gebunden sind. Herr, wenn ich mir selbst nicht zutraue, durchzuhalten, lass mich bitte dann erfahren, dass du da bist, bei mir. Lass mich gerade dann aus deinem ans Kreuz angenagelt sein, genügend Kraft und Geduld schöpfen. Amen. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir.
Schmerz.
Station 7, Jesus stirbt am Kreuz. Wir stehen auf. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch deinen Tod am Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen.
Von der 6. Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land, bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, leba sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann rief Jesus: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Und Jesus schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser.
Wir nehmen wieder Platz. Jesus stirbt am Kreuz. Erde, die anderen vom Tod ins Leben zurückrief, geht selbst den Weg aller Sterblichen. Der Unsterbliche stirbt den Tod der Menschen, damit die Sterblichen das Leben gewinnen. Das ist Torheit des Kreuzes. Wem da nicht der Verstand stille steht. Der Todeskampf dauert 3 Stunden, bis der erlösende Tod kommt. Neben den körperlichen Qualen durchlebt Jesus die tiefste Einsamkeit und Verlassenheit. In dieser Lage tröstet er sogar seine Mutter, die in der Nähe ist, und er sagt zu ihr im Blick auf Johannes, seinen Jünger: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann schreit er zum himmlischen Vater mit den Worten aus dem Psalm 22: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Dieser Schrei ist für uns ein undurchdringendes Geheimnis. Denn derjenige, der mit dem Vater eins ist, fühlt sich plötzlich alleingelassen. Um uns zu erlösen, muss er auch die Trostlosigkeit der Gottesferne auf sich nehmen. Damit wird Jesus zur Sünde. Er befindet sich in diesem Moment auf der anderen Seite der Kluft, die Gott und Menschen trennt. Nun ist ihm, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, nichts Menschliches mehr fremd. So kann er sich aus dieser Gottesverlassenheit wieder in die Arme des Vaters begeben und sagen: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Ist das Ende aller Hoffnung? Im Gegenteil. Dadurch, dass Jesus Christus für uns stirbt, überwindet er die Gesetzlichkeit des Todes. Es ist vollbracht. Die Mission Christi als Retter der Menschheit, als Erlöser, ist erfüllt. Das Weizenkorn hat sich in die Erde gesenkt. Nun kann daraus für alle Leben erwachsen. Denn Jesus hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir für die Sünde sterben können. Nun steht das Kreuz als Zeichen unserer Hoffnung über den Gräbern derer, die an ihn geglaubt haben. Herr Jesus Christus, du hast dich freiwillig dem Tod ausgeliefert, damit wir das Leben haben. Du hast alle Qualen menschlichen Lebens und der Gottverlassenheit durchgemacht. Und du wusstest doch, dein Leben ist in Gottes Hand geborgen. In dir haben wir die Hoffnung, dass unser Leben nicht vergeblich ist. Du hältst deine Arme weit offen, um uns alle an dich zu ziehen. Lass niemanden versinken in der Nacht des Todes, für immer. Du hast doch in der Dunkelheit der Seelennacht nach Gott gerufen. Erbarme dich diesen Menschen, die in dunklen Stunden nach dir rufen, die den Tod erwarten und die daran zweifeln, dass du ihnen vergibst. Erbarme dich alle, denen es finster ist in ihrer Seele, weil sie keinen Sinn erkennen oder deinen Willen nicht begreifen können. Herr, ich bitte dich für alle Menschen, die so dahin leben, ohne an den Tod zu denken, für alle, die eines gewaltsamen Todes plötzlich sterben, für die Ungeborenen, für die Opfer des Verkehrs, für die Opfer von Naturkatastrophen, von Hunger und Krieg, für alle, die Sterbende in ihrer letzten Stunde begleiten und für alle, die einsam sterben müssen. Und ich bitte dich für mich selbst. Sei du bei mir in der Stunde der letzten Einsamkeit und Hilflosigkeit. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Amen. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Station 8. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Wenn du den Tod am Kreuz hast, du die Welt erlöst. Amen.
Damals gehörte zu den Mitgliedern des Hohen Rates ein Mann namens Josef, der aus der judäischen Stadt Arimathea stammte. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und wie der Leichnam bestattet wurde.
Jesus wird ins Grab gelegt. Es muss alles in Eile geschehen. Der Rüsttag steht bevor. Ende der Qual. Aber nicht für alle, die an ihn geglaubt hatten. Die fromme Überlieferung bettet den Leib Jesu, bevor er ins Grab gelegt wird, in den Schoß der Mutter. Der Schoß, der ihn als Kind getragen hat, empfängt Jesus zum zweiten Mal. Diesmal in fassungslosem Leid. Der gestorbene Jesus im Schoß Mariens. Die sogenannte Pietà, die trauernde Mutter, ist das eindrucksvollste Bild, in dem sich alle Menschen wiederfinden, die ihre Liebsten beweinen. Die Jünger verstecken sich aber. Für sie ist alles zu Ende. Sie hatten sich alles anders vorgestellt. Das Wort der Emmaus-Jünger macht es deutlich. Wir aber hatten gehofft. Was sollen sie noch hoffen, wenn der, auf den sie ihre Hoffnung setzten, jetzt im Grab liegt? Denn sie wissen ja alle noch nichts von der Auferstehung. Auch heute, vielleicht in diesem Augenblick, werden Menschen zu Grabe getragen. Und diejenigen, die am Grab stehen, sind oft starr von Schmerz und aufgelöst in Tränen. Wie viele Hoffnungen werden im Verlauf eines Menschenlebens begraben? Wie viele hoffnungsvolle Pläne durchkreuzt? Wer kann den Sinn des Leidens verstehen? Wir haben es besser als Maria und die Jünger. Wir wissen, der Tod kann den Sohn des lebendigen Gottes nicht halten. Er wird nach 3 Tagen auferstehen. Mehr noch, nun werden alle, die an ihn glauben, leben. Und das sogar über das Grab hinaus. Und aus dieser Gesamtschau gewinnen wir den Überblick, in dem auch unsere Vergänglichkeit einen klaren Sinn bekommt. Von daher fällt Licht auf die quälende Frage nach dem Sinn des Lebens, des Leidens und des Todes. Die Frage nach dem Warum. Was für den Ungläubigen eine Katastrophe ist, ist für uns Christen der Anfang einer neuen Welt. Wir werden bei Christus sein, denn er hat doch gesagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. In Johannes 14, Vers 2. Und daran wollen wir festhalten. Herr Jesus Christus, du hast den Tod überwunden. Ich bitte dich für alle, die heute sterben, dass sie nicht ohne Hoffnung sind. Für alle, die heute zweifeln, weil ihnen der Mensch genommen wurde, ohne den sie nicht leben zu können, glauben. Für alle Mütter, denen man gerade die Nachricht überbringt, dass ihr Kind nicht mehr lebt. Für alle, die keine Hoffnung über das Grab hinaus haben, die ohne Glauben an ein Wiedersehen sterben. Für alle, denen eine Hoffnung zerschlagen wurde, lass sie zu diesem Glauben kommen, der ihnen sagt, dass für sie der Karfreitag ein Durchgang zum Ostersonntag ist, ein Durchgang vom Tod zum Leben. Lass sie bitte zu diesem Glauben kommen, der ihnen sagt, dass kein Leid sinnlos ist, wenn es mit dir verbindet. Lass sie erfahren, dass wir nicht leben, um zu sterben, sondern dass wir sterben, um zu leben. Schenke bitte allen, die der Tod von ihren Lieben trennt, die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihnen. Herr Jesus Christus, du hast die Traurigkeit deiner Jünger in Freude verwandelt. Lass auch mich, wenn ich buchstäblich am Ende bin, Kraft finden in dem Glauben, dass es kein Ende gibt und geben kann, weil ich bei dir bin. Amen.
Amen. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir.
Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen.
Dein Herz der Liebe ruft bin.